Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Gottes Bund mit uns. Wir erinnern uns, dass Gott ein fleißiger Gott ist und dass er jedem Element, das er geschaffen hat, einen Sinn gegeben hat. Worin hat der Vogel seinen Sinn oder die Blume? Und worin findet der Mensch seinen Sinn? Und die Antwort ist, alles wurde zu einem Zweck geschaffen, dem Gesamtwohl zu dienen. Aufgrund des Grundgesetzes Gottes und der Schöpfung, dass alles gemacht wurde, um ein Kanal zu sein, wissen wir, dass nichts aus sich selbst existieren oder funktionieren kann. Es muss also zuerst was aufnehmen, aber es wurde nichts für sich selbst gemacht und nichts kann für sich selbst etwas tun, also muss es das weitergeben. Es gibt also für jedes Element einen Eingang und einen Ausgang, eine Ursache und eine Wirkung. Und alles funktioniert in einem Kreislauf. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er ist die Ursache für alles, was geschaffen wurde. Und da er ja der Anfang aller Elemente ist, im Kreislauf, ist es selbstverständlich, dass jedes Geschöpf, jedes Element, das Gott geschaffen hat, ist in einem Bundesverhältnis mit Gott. Weil er hat es ja gemacht, dass es einen Zweck erfüllt. Und dieses Bundesverhältnis ist dadurch gegeben, dass jeder nach demselben Grundgesetz funktioniert. So, Gott ist derjenige, der alles zur Verfügung stellt und jedes Element muss nehmen, um zu geben. Und damit ist alles in einem Kreislauf, alles zusammenhängend und jedes Geschöpf dient einem Zweck, den Gott dafür vorgesehen hat. Und jetzt wollen wir uns anschauen, die Grundlagen für jedes geschaffene Element. Sie sind vom Schöpfer festgelegt. Was hat er denn festgelegt in seiner Schöpfung? Alles muss im Kreislauf funktionieren, alles muss abhängig sein. Das heißt, es muss in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang. Das heißt, es muss weitergeben, sodass dann der Nächste im Kreislauf das übernehmen kann und somit der Kreislauf sich in Gott wieder schließt. Er beginnt mit Gott und endet mit Gott. Und jedes geschaffene Element muss in diesem großen Kreislauf seinen festen Platz haben. Und als erstes bestimmt Gott, wer das Element ist. Das heißt, es braucht einen Namen, es braucht eine Bezeichnung. Die Sonne wurde Sonne genannt, der Mond, die Niere zum Beispiel am Menschen, der Hase oder der Mensch. Das alles sind Identitäten. Auf jedes Element hat Gott, wenn man so will, einen Stempel getan, eine Identität gegeben, einen Namen. Das, was das Element ausmacht. Dann gibt es für jedes Element eine Aufgabe, das heißt die Frage, wozu ist es geschaffen? So die erste Frage ist Identität, wer ist es? Und die zweite ist, wozu ist es geschaffen? Wer hat den Zweck eines Geschöpfs festgelegt? Natürlich der Schöpfer. Niemand anders kann das. Niemand kann die Identität festlegen, außer der Schöpfer, und niemand kann die Aufgabe festlegen, außer der Schöpfer. Derjenige, der dieses Tablet geschaffen hat, der oder zusammengebaut, der gibt ihm, bevor er es noch macht, eine klare Festlegung. Wozu soll es da sein? Welchem Zweck soll es dienen? Weil ohne einen Zweck wird nichts gemacht, weil nichts kann da sein, was nicht zu einem Zweck gemacht wurde. Dann gibt es natürlich einen genauen Aufbau. Wieso ist es so gemacht? Das ist der Aufbau. Auch dieser wurde vom Gott festgelegt in allen seinen Schöpfung. So auch dieses Tablet, von dem er es zusammengebaut hat, musste wissen, wieso tut er das so? Der Zweck und dann der Aufbau müssen zusammenpassen. Dann die Funktion. Die Funktion muss immer in einer gewissen Reihenfolge ablaufen. Das heißt, er muss festlegen, wo ist der Knopf, der alles beginnt? Wo sind die anderen Knöpfe? Was sollen sie tun? In welcher Reihenfolge muss der Kreislauf dieser Elemente hintereinander funktionieren? Das ist festgelegt. Auch der Zeitpunkt, wann die Aufgabe erfüllt wird, ist festgelegt. Gott hat für alles seine Zeit gegeben, weil ohne Zeit kann nichts funktionieren. Dann das Bedürfnis, womit die Aufgabe erfüllt ist und erfüllbar ist, ist festgelegt. Auch derjenige, der dieses iPad zusammengebaut hat, auch sich erdacht hat, der hat klar gemacht, mit welchem Bedürfnis es funktioniert. Und es muss auch klar sein, woher ist es zu besorgen, das Bedürfnis? Wo ist die Bedürfnisquelle? So, diese Dinge sind alle vom Schöpfer festgelegt. Das Geschöpf kann sich sie nicht auswählen. Und sie sind unveränderbar. Ja? Hase kann kein Mensch werden und die Niere keine Leber und der Mond nicht die Sonne. Und wozu etwas geschaffen ist, kann man wiederum nicht verändern. Wie der Aufbau, die Reihenfolge der Funktion, der Zeitpunkt, das Bedürfnis und die Bedürfnisquelle, sie sind alle unveränderbar. So, das ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn es darauf ankommt, zu wissen, wie muss Haushalterschaft funktionieren. Was ist sie denn überhaupt? So, bei der Schöpfung der Geister gibt es zusätzliche Fähigkeiten. So, die Geister haben diese Fähigkeiten, die ich hier aufgeschrieben habe, und die muss jedes Element haben. Aber ein Geist hat mehrere, also zusätzliche Fähigkeiten. Er hat nämlich die Fähigkeit zum Lieben. Das bedeutet, Lieben bedeutet Selbststeuerung seines Wesens. Und überlegt mal auf diese Definition der Fähigkeit zu lieben. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mich selbst zu steuern. Und die Liebesfähigkeit macht mich dazu fähig. So ein Geist steuert sich selbst. Er kann von außen nicht gesteuert werden. Deshalb braucht er die Fähigkeit zum Lieben. Er braucht eine Motivation der Selbstlosigkeit in sich. So, jeder Geist hat die Fähigkeit zu lieben. Ein Element hat keine Fähigkeit zu lieben, weil es ja nicht sich selbst steuern kann. Das iPad steuert sich nicht selbst, es gibt nichts Physisches, das sich selbst steuern kann. Nur ein Geist kann sich selbst steuern. Und das macht den Geist fähig zum Lieben. Dann Freiheit. Die Freiheit ist, wie er etwas macht. Er ist nicht frei, seine Identität zu bestimmen. Er ist nicht frei, seine Aufgabe zu bestimmen. Er ist auch nicht frei, seinen Aufbau. Weil auch der Geist ist aufgebaut von Gott und hat in der Selbststeuerung Dinge, die von alleine gesteuert werden und welche, die bewusst gesteuert werden. Welche, die dem Willen unterliegen und Steuerungsfähigkeiten, die dem Willen nicht unterliegen. Das heißt, der Geist kann seinen Aufbau nicht wählen. Er ist nicht veränderbar. Er kann nicht sagen, ja, wieso bin ich so gemacht? Ich möchte anders gemacht sein. Das geht nicht. So, auch der Geist ist ein Geschöpf. Dadurch, dass er sich selbst steuert und liebesfähig ist, hat er die Möglichkeit, das Wie in seiner Aktivität zu bestimmen. Aber er kann weder seinen Aufbau noch seine Funktionen, wie diese ablaufen müssen, sind festgelegt, auch im Geist. Der Zeitpunkt, wann was passiert, ist auch festgelegt. Das Bedürfnis, womit der Geist sich selbst steuert, die Liebe, die Gerechtigkeit und so weiter, ist festgelegt. Und auch woher er dieses sich besorgen muss, um es weiterzureichen. So, diese Sachen sind beim Geist festgelegt. Er hat nur die Freiheit, wie er etwas macht. Das heißt, als Gott dem Adam geschaffen hat, hat er nicht gefragt, wie er heißen soll. Er hat ihm einen Namen gegeben. Er hat ihm nicht gefragt, wozu er ihn schaffen will. Er hat ihn nicht gefragt, wieso er ihn so gemacht hat und warum seine Funktionen in einer gewissen Reihenfolge sind. Das hat ihn auch nicht gefragt. Wann er seine Aufgabe zu erfüllen hat, hat ihn auch nicht gefragt, nachdem er die Augen aufgemacht hat und gesagt, schau, du hast diesen und diesen Zweck, woher er sein Bedürfnis holen soll, ist auch nicht seiner Veränderung unterworfen und auch nicht die Quelle, dass er nur von Gott sich holen kann, sein Bedürfnis, um es umzusetzen und zu handeln. So, was Adam bekommen hat, war die Freiheit, den Hasen Hasen zu nennen und den Elefanten Elefanten, sich selbst zu steuern, das wie er etwas macht. Er bekommt die Aufgabe, den Namen geben, er bekommt die Aufgabe, etwas zu versorgen, zu verwalten. Da kann er jetzt seinen Geist anwenden, zu sagen, okay, wie soll ich das jetzt machen? Er hat eine Aufgabe, er denkt nach. Das Wie ist die Freiheit des Geistes. Dann die Verantwortung. Er steuert die physischen Elemente unter seiner Kontrolle. Das heißt, der Geist hat eine Verantwortung bekommen, weil das, was er macht, hat eine Wirkung und muss die physischen Elemente richtig steuern. Deshalb hat er Verantwortung, weil er es in der Hand hat, wie er etwas steuert. Und dann natürlich muss er wissen, er ist verantwortlich für die Versorgung der Seelen, der Tiere, die sich von ihm geistig ernähren. Das heißt, so wie eine Mutter verantwortlich ist, dass sie weiß, ah, mein Kind ernährt sich von mir, also sollte ich meinen Geist so frei halten und meinen Körper mit den Dingen versorgen und ernähren, die auch, wenn das Kind diese übernimmt, im Bauch der Mutter oder durch die Milch der Mutter, dass das gut ist. So, ihr seht, das sind Fähigkeiten gegeben worden dem Geist, und es gibt ja die unterschiedlichen Geister, aber die Geister, die eine Verantwortung haben, die eine Moral haben, die werden zur Verantwortung gezogen. Ein Tier, das nicht weiß, wer es ist, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. So, aber der Mensch, deshalb wurde er ja auch zum Verwalter gemacht, weil er ja Verantwortung tragen kann und da sein soll für die Versorgung allen dessen, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Schauen wir zunächst mal den Menschen als solches an. Der Mensch hat viele Organe, und ich benenne sie jetzt hier nicht, aber ihr erkennt sie ja, die Lunge, das Herz, der Magen-Darm-Trakt, die Nieren, die Blase, die Leber, das Auge, die Blutblättchen und das Hirn. Und alle müssen irgendwo zusammenpassen und zusammengesteuert werden. Sie sind in einer gewissen Reihenfolge der Funktionen aufgebaut. Ihr Aufbau ist da, um all das, was wir vorher gesprochen haben, erfüllen sollen. Und da ist der Geist. Und der Geist steuert über das Hirn den ganzen Kreislauf des Menschen. Alle Organe des Menschen werden unter der Leitung des Geistes gesteuert, damit das Gesamtwohl des Wesens sichergestellt ist. Dem Geist kommt diese Funktion zu. Warum hat dem Geist? Weil er hat eine Erfüllung des Zweckes zu erfüllen. Und dafür muss er seinen Körper so steuern, dass er damit den Zweck seiner Schöpfung erfüllt. Es braucht also einen Koordinator. Der Geist koordiniert all das Physische im Menschen und natürlich auch das, was der Mensch tut, nach außen. So, wir haben also zwei Bereiche, den Innenbereich und den äußeren Bereich. Und der Geist ist dafür zuständig. So, der Zweck der Schöpfung des Menschen, er sollte ein Schalter sein. Das heißt, in dem Kreislauf der Erde sollte er der Erste sein. Das heißt, der, der alles verwaltet auf dieser Welt und durch ihn dann wieder alles zu Gott zurückkommt. Ein Schalter für die Versorgung der ganzen Erde. Das war eine hohe Verantwortungsposition. Das war sein Bundesverhältnis. Dies ist das Bundesverhältnis, das Gott dem Menschen gegeben hat. Von vornherein, bei der Schöpfung, kam er in ein Bundesverhältnis mit seinem Schöpfer. Durch einen unerklärlichen Selbstbetrug denkt der Mensch, er könnte ein Gott werden. Damit braucht er natürlich Gott nicht und denkt, er ist jetzt zuständig, von selbst aus die Versorgung der Erde vorzunehmen, was natürlich geht, weil er ist ja genauso leer wie alles andere Und somit wird die Erde von der Versorgungsquelle von Gott getrennt und das Leben ist nicht mehr möglich. Und alles wäre so geblieben und unter der Leitung Satans zugrunde gegangen, wenn nicht Gott durch seinen Sohn, der in Adams Leben kam, in sich selbst den Irrtum zerstört, am Kreuz weggetan hat. Dadurch besiegt er Luzifer. Und ich habe es auch letztes Mal so gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich denke, es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir können nur den Feind außen von uns überwinden, wenn wir die Verbindung zum Feind unterbinden. Und da die Verbindung zu Satan in uns steckt, das heißt, wir verbinden uns mit ihm, können wir ja nur in uns die Verbindung kappen. Und deshalb kam Christus, weil wir das nicht mehr machen konnten. Wir waren Sklaven für immer. Er kam, hat es für uns getan und hat uns eine neue Identität gegeben, nämlich, dass wir wieder die Verantwortung übernehmen können. Er ist das Bindeglied zwischen Erde und der Versorgung. Und somit ist das Leben auf der Erde wieder möglich. Und dieses Leben bietet Gott jetzt allen Menschen an. Jeder Mensch, der geboren ist in dem Irrtum seines Herzens, der für sich selbst lebt, der den Zweck nicht erfüllen kann, zu welchem Gott ihn geschaffen hat, wird eingeladen, in die Gotteskindschaft einzutreten. Was ist es, in die Gotteskindschaft einzutreten? Nichts anderes als in ein Bundesverhältnis mit Gott zu treten. Weil wenn man Kind ist, ist man in einem Bundesverhältnis zu Gott. Automatisch. Die Kindschaft macht das. Aber wenn wir denken, wir sind Gott, dann können wir natürlich nicht in ein Bundesverhältnis mit Gott treten. So, schauen wir uns ein bisschen den Begriff der Gnade an. Das gesetzliche Bundesverhältnis wurde vom Menschen gebrochen. Weil wir wissen, ein Bund kann nur per Gesetz existieren. Und wer das Gesetz bricht, der bricht den Bund. Und Adam und Eva haben den Bund zerbrochen, indem sie das Gesetz gebrochen haben, nämlich gedacht haben, sie könnten aus sich selbst existieren. Sie könnten unabhängig von Gott sein. Und jetzt erfindet Gott das, was wir Gnade nennen. So, die Gnade ist nichts anderes als eine Möglichkeit Gottes, dem Menschen zu helfen, aus dem gebrochenen Bundesverhältnis wieder in ein ungebrochenes Bundesverhältnis zu kommen. Deshalb, die Gnade steht nicht unter einem Gesetz, weil sie per Gesetz nicht existieren kann. Die Gnade ist nicht gesetzlich geregelt, weil sie ist Gnade. Sie gibt dem Menschen ohne ein Gesetz, weil Gott sie erfindet aufgrund des gesetzlichen Bruches, das der Mensch gemacht hat, gibt Gott die Gnade, um dem Menschen eine Wahl zu geben, aus dem gebrochenen Bundesverhältnis wieder in ein neues Bundesverhältnis zu kommen. Und dieses neue Bundesverhältnis wird in der Bibel, der neue Bund oder wie auch immer wir es nennen, es geht ja immer um dasselbe, dass wir wieder in die Fähigkeit kommen, das Gesetz zu halten. Und jetzt steht hier ganz deutlich freiwillig. Deshalb gibt es kein Gesetz für die Gnade. Wir alle sind geboren im Tod. Wir alle sind geboren ferne von Gott. Und die Gnade bietet uns jetzt an, in dieses Bundesverhältnis, das Gott durch seinen Sohn geschaffen hat, einzutreten. Aber es gibt dafür kein Gesetz. Es gibt dafür nichts, was uns dazu zwingen könnte, weil es muss freiwillig sein. Das heißt, der Mensch hat aus Selbsttäuschung den Bund gebrochen. Und jetzt will Gott ihm helfen, dass er seine Täuschung erkennt und sie wegtut und freiwillig sagt, ja, ich will ja in einem Bundesverhältnis mit Gott stehen. Es ist mein Wunsch, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er nicht gefragt nach einem Bundesverhältnis, weil er kann ja sein Geschöpf nicht fragen, zu welchem Zweck und wieso und wie er es geschaffen hat. All das ist dem Geschöpf nicht gegeben. So, der Mensch wurde geschaffen und war im Bundesverhältnis mit Gott. Und jetzt bricht er dieses Verhältnis. Und er bricht es ja nur, weil er nicht versteht, weil er sich selbst täuscht. Das müssen wir verstehen. Der Mensch hat nicht sich von Gott entfernt, hat nicht das Bundesverhältnis gebrochen, indem er dachte, er macht was Falsches, sondern er hat sich selbst getäuscht, und wir können diese Selbsttäuschung nicht erklären. Wir können nur sehen, dass wir alle in dieser Selbsttäuschung geboren sind. Also wissen wir, wo diese Selbsttäuschung oder was diese Selbsttäuschung bedeutet. Aber durch die Selbsttäuschung sind wir alle in einem außerhalb Bundesverhältnis Gottes geboren. Und die Gnade soll uns, wenn wir sie verstehen, wenn wir erkennen, dass das Bundesverhältnis doch etwas super ist, dass das Leben nur so funktioniert und dass es Erfüllung gibt. Weil wenn wir das nicht verstehen, dass wir freiwillig durch den Glauben in dieses neue Bundesverhältnis kommen, wo das Gesetz wiederum aktiv ist, wo wir es wieder halten können, wo wir wieder in der Abhängigkeit zu Gott leben können. Wenn das nicht aus einem Verstand heraus, aus einer Wahl heraus passiert, dann kann uns Gott nicht helfen. Dann bleiben wir in dem Nicht-Bundesverhältnis und dann folgt nur noch der Tod, weil es kann nichts leben, ohne dass es in einer Abhängigkeit lebt, ohne dass es in einem Bundesverhältnis ist. Das ist so geschaffen, damit das Ganze, das Gesamtwohl erreicht ist, muss jedes Element in diesem Bundesverhältnis sein. Der Mensch bricht es und Gott hätte ihn sterben lassen. Aber Gott hat eine Möglichkeit gefunden, ihn dahin zu bringen, wenn er ihn überzeugen könnte, dass das Bundesverhältnis etwas Gutes ist und etwas ist, wo er sich mit identifizieren kann. Dann könnte dieser Mensch wieder in dieses Bundesverhältnis eintreten, das Gott außergewöhnlich geschaffen hat. Die Gnade hat eine Möglichkeit gefunden, aus der Gesetzlosigkeit wieder in die Gesetzesgehorsam zurückzukommen. Deshalb ist der neue Bund geschrieben, sagt Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. So, das heißt, es ist unser Wunsch, wir sehen es ein, dass das Beste ist, dass wir in diesem Bundesverhältnis mit Gott leben. Und das muss aus Überzeugung freiwillig geschehen. Deshalb müssen wir verstehen, den Bund, wir sind alle geboren in einem fremden Verhältnis. Das heißt, wir haben kein Bundesverhältnis mit Gott. Und ich nehme noch einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn, weil ich hoffe, es wird uns begleiten als Bild immer wieder in dieser Sache, weil zwei Söhne hat der Vater, nicht? Und die Frage ist, waren sie, als sie geboren wurden, in einem Bundesverhältnis mit ihm oder waren sie nicht in einem Bundesverhältnis mit ihm? War nur der Vater mit ihnen im Verhältnis? Und wie wir sehen, sind beide nicht in einem Bundesverhältnis zum Vater. Dass der Vater sie gern hat, dass der Vater sie will, ist klar. Er von seiner Seite ist der Bund immer erfüllt. Er kann ja seinen Bund nicht brechen. Aber die zwei Söhne sind ferne von ihm geboren. Und der eine, der sagt, okay, ich nehme meine Hab und Gut, weil das ist mein Recht, obwohl es ja nicht ist. Aber man könnte sagen, das ist ein gesetzliches Recht, ja, dass man was erbt. Und so geht er und er kommt und gelangt an der Stelle, wo wir gelesen haben letztes Mal. Und er kommt nur zu sich, als er seine Identität erkennt. Als er sich erinnert, ich bin doch ein Sohn des Vaters. Aber er will nicht mehr ein Sohn sein, zumindest ein Knecht. Aber der Vater lässt mit sich nicht diskutieren, sondern gibt ihm das Gewand. Und jetzt, wo der Sohn zurückkommt, tritt er wieder in das Bundesverhältnis mit seinem Vater ein. Jetzt erst ist er Sohn. Deshalb sagt er, dieser war tot. Er war nicht tot dadurch, dass er weggegangen ist, sondern er war tot durch seine Geburt. Weil dem Vater der Adam verloren gegangen ist. Aber er hat ihn in Christus wieder zu seinem Sohn gemacht. Er hat ihn Christus neu geschaffen. Und in dem Moment, wo man sich erkennt, aha, ich bin der Sohn des Vaters, kehrt er zurück. Und der Vater sagt nicht, du bist Knecht. Nein, er sagt, du bist Sohn, weil ich habe dir die Gnade gegeben und habe dich zum Sohn gemacht. Hat jemand den Sohn gezwungen, nach Hause zu kommen? Nein. Die Umstände haben ihm geholfen. So, der Irrtum in unserem Herzen ist so groß, dass wenn wir nicht in schwierige Umstände kommen, sehen wir ja nicht, wo unser Problem ist und bleiben dann in der Gottesferne. So, der Sohn kam freiwillig. Ja, er kam aus einer Not. Und die ist gerechtfertigt. Wir müssen die Konsequenz erfahren dessen, dass wir nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Vater sind, sondern Abhängigkeitsverhältnis zu Menschen. Dieser verlorene Sohn zeigt, dass er nur an Menschen gehangen ist. Und diese Menschen haben ihm ja, solange er was hatte, waren sie ja Freunde mit ihm. Und dann haben sie ihn verlassen. So das müssen wir erfahren. Die Krankheit des Menschen ist ihm eine große Hilfe, weil sie kommt aus dieser Menschenabhängigkeit. Wir müssen in der Not sehen, wie verirrt wir sind, damit wir nach Hause kommen können zum Vater. Der andere Sohn bleibt zu Hause, aber wie wir gelesen haben, ist er auch nicht im Bundesverhältnis, weil er sucht nicht des Vaters Interesse, sondern sein eigenes. Aber auch ihm gibt Gott das Angebot der Gnade, indem er sagt, mein Sohn, komm rein, alles was mein ist, ist auch dein. Wir wissen nicht, ob dieser Sohn auch das Gnadenangebot annimmt, ob er freiwillig sich in des Vaters Hände begibt und eins ist mit dem Vater und nicht mehr sagt, dieser dein Sohn, so sagt dieser mein Bruder. Aber das kann er nur tun, wenn er seinen inneren Zustand erkennt. So, was mein ist, ist doch dein, ist von Gottes Seite alles da. Aber der Sohn war nur ein Knecht im Haus, obwohl er Sohn sich nannte. Er diente dem Vater als Knecht. Und so gibt der Vater Gnade beiden Söhnen. Der, der behütet zu Hause geblieben ist, der, man sagt jetzt, ein bisschen schlau ist, weil er die Dinge besser berechnen kann, bleibt zu Hause, aber ist dennoch nicht im Bundesverhältnis mit dem Vater. So wollen wir uns ein bisschen die Bibeltexte anschauen in der Betrachtung, was sind die Bundesverheißungen Gottes, Folgen oder Konditionierung? Weil Gott verheißt Segen und er verheißt Fluch. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Will uns Gott konditionieren oder weist er uns nur die Folgen auf, die daraus entstehen? In Matthäus 7, 13 und 14, ich denke, jeder kennt diese Texte, da steht sehr deutlich, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. So, das heißt, hier haben wir zwei Wege. Der eine ist der schmale, der zum Segen führt, und der andere ist der breite, der zum Tode, zum Fluch führt. Hier sind viele, hier sind wenige. Was macht es aus, dass hier wenige sind und hier viele? Ist es, weil der Lohn nicht groß genug ist? Ist es, weil der Segen nicht groß genug ist? Nein, man kann auf diesen Weg nur hineinkommen, wenn man erkennt die Not. Diese enge Pforte ist das Kreuz. Diese enge Pforte ist die Anerkennung des Irrtums. Es ist das wenn man aufgerufen wird vom Vater zum Fest hineinzukommen, wo er den älteren Sohn ruft, zu sagen, ich kreuzige mich nicht, ich gehe ein durch die enge Pforte. Die enge Pforte ist nichts anderes als das Kreuz. Aber bevor jemand zum Kreuz kommt, muss er seine Not erkennen. Der Verlorene hat es erkannt und ist eingegangen. Und was hat er geerbt? Den Segen. Der Vater hat ihn zum Sohn gekürt. Er hat ihm ein Fest bereitet, hat ihn gemacht, klar und deutlich, wer er ist. Dann haben wir 5. Mose 28, den Segen und den Fluch. Wir lesen es nicht, weil ihr wisst es, was Gott dort verheißt und habt es hoffentlich gelesen. Sind das jetzt Folgen oder Konditionierung? Und wiederum hoffe ich, dass wir verstehen, Jesus und Gott spricht von den Folgen. Aber was muss passieren, damit man die Gebote halten kann? Man muss am Kreuz sterben. Man muss den Irrtum, dass man denkt, man tut etwas für sich, wegtun. Weil im alten Leben, so wie wir geboren sind, können wir das Gebot nicht halten. Sprüche 3 ist ein ähnlicher Absatz, geschrieben vom Salomo, ein sehr schöner Absatz. Ich lese ein bisschen darin. Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Das ist das Bundesverhältnis. Denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Nichts anderes als die Beschreibung des neuen Bundes. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Verlass dich auf den Herrn und von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und hier ist deutlich, hoffe ich, dass wir verstehen, sich auf seinen Verstand zu verlassen, ist auf sein Irrtum zu verlassen, zu denken, ich habe begriffen, wie die Dinge laufen. Und man verlässt sich nicht auf das Unveränderbare, auf das Gesetz und die Funktion und so weiter. Dünke dich nicht, weise zu sein. Das ist die Sachen aus dem sündigen Natur. Das ist, ich muss erkennen, wenn ich denke, ich bin Gott, dann muss ich ja natürlich weise sein. Dann habe ich ja alles mit den Löffeln gegessen. Und sagt er, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Was ist das anderes außer das Kreuz? Ich muss aufgeben den Irrtum meines Herzens. Das wird deinem Leibe gesund sein, deine Beine erquicken. Das heißt, du gibst es auf und siehe da, es bringt dir Gesundheit. Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter und Most übergehen. Und so weiter. So, hier haben wir wiederum die zwei Wege, die da sind. Der eine führt zum Segen und der andere führt zum Fluch. Und ich muss erkennen, dass der zum Segen führt, so nicht so ganz angenehm ist, weil er sagt, verlass dich nicht auf dich selbst. Halte dich nicht für weise. Wer ist es denn, der sich nicht für weise hält? Wer ist denn nicht stolz unter uns? Wer ist es denn nicht, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gegessen und alle anderen müssten ihm zuhören? So, hier sind die zwei Dinge. Das Gesetz ist beschrieben. Du gibst von den Erstlingen und die Scheunen sind voll. Das heißt, du lebst nicht, um zu nehmen, sondern du lebst, um zu geben. Man könnte da noch viel sagen, aber kurz, Malachi 3, 7 bis 11 sind auch in der Betrachtung angegeben. Und darüber wird man noch sprechen. Hier sagt die Schrift, ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinem Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaut. So sprecht ihr, worin sollen wir uns bekehren? Das heißt, hier ist wiederum der Aufruf, zum Kreuz, die Bekehrung ist nichts anderes als loszulassen den Irrtum und das neue Leben aufzunehmen. Ist recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? So sprecht ihr, womit täuschen wir dich? Am 10. und Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuschet mich allesamt. bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, der euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker auch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. So auch hier haben wir wieder diese zwei Wege. Und Gott wird konkret, an welcher Stelle die Menschen ihn betrügen, nämlich am Zehnten und am Hebopfer. Und was das so bedeutet, werden wir uns in der nächsten Betrachtung anschauen. Und dann in Matthäus 6, 25 und 33, da erklärt uns Jesus in der Bergpredigt, wie wir denken sollen von unserem Alltag. Darum sage ich euch, sorget für euer Leben, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und nicht für euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Wer ist heute in diesen Tagen nicht voller Sorgen? Wer ist es? Die Menschheit ist voller Sorgen, weil von all den Nachrichten werden sie bombardiert und sie sorgen sich, was in der Zukunft kommt. Und Jesus sagt, sorget euch nicht. Seht der Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich drum sorgt, das heißt seinem Leben eine Elle zusetzen möge? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass euch auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bedeckt gewesen ist als derselbigen eins. So denn Gott das Gras mit dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchen allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. So, was spricht Jesus an? Das Irdische und das Himmlische. Wohin geht denn die Reise? Will ich mir durch mein eigenes Sorgen mein Leben sichern? Das geht nicht. Gott sagt nicht, dass wir nicht Scheunen bauen sollen oder dass wir etwas sammeln sollen oder dass wir spinnen sollen und uns Kleider machen. Das sagt er nicht. Er spricht von der Sorge. Von der Sorge, von dem Morgen. Was wird sein? Er sagt, sorget nicht, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Aber um das zu tun, muss etwas zuerst kommen, nämlich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wie komme ich dahin? Indem ich das, was mich Sorgen macht, der Irrtum meines Herzens ans Kreuz nagle, damit ich frei bin von diesen Dingen. Man kann aber auch diese ganzen Texte aus einem anderen Blickwinkel sehen und den nenne ich den Blickwinkel der Motivation. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, wie die meisten Menschen die Bibel interpretieren, dass sie sagen, siehst du, wenn du das und das tust, dann geht's dir gut. Das ist die Konditionierung. Und dann zahlen sie einen Zehnten oder sie geben den Erstlingsfrucht oder sie machen irgendetwas, damit sie einen Segen empfangen. Und sie haben nicht verstanden, dass es genau umgekehrt gehen soll. Der Segen ist die Folge dessen, dass ich den Irrtum in meinem Herzen wegtue. Aber die Leute wollen ja all den Segen, nur wollen sie nicht das Herz ändern. Und wenn ich, so wie der ältere Sohn, er hat wahrscheinlich die Bibel und würde die Bibel so interpretieren, wie die meisten es interpretieren. Das heißt, reiß dich zusammen, schau, dass du das nicht und jenes. Sie verstehen nicht, dass um den Weg des Segens zu gehen, etwas in uns sterben muss. Deshalb sagt Jesus, diese Pforte ist eng. Und wenige sind es, die es finden. weil sie wollen in ihrer alten Motivation, sie wollen das Reich Gottes ererben im Egoismus für sich selbst. Und deshalb strengen sie sich an und versuchen auch ihre Gaben zu geben und Zehnten und alles zu erfüllen, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir werden es in der nächsten Betrachtung sehen. Nur damit sie einen Segen empfangen. Sie sehen nicht, dass der Segen in der Aufgabe des schlimmen Irrtums unseres Herzens liegt. Und bevor wir das nicht aufgeben, bevor wir dieses Streben nicht aufgeben, ich muss jetzt etwas tun, um gesegnet zu werden, das ist die falsche Motivation. Das führt nirgendwo hin. Und ich fürchte, die meisten Christen, wenn sie diese Texte lesen, wollen sich anstrengen. Sie sehen nicht, dass bevor man irgendetwas tut, das Kreuz aufnehmen muss, meinen Irrtum, mein altes Leben. Es muss dahin, weil es macht mich, dass ich eine Motivation habe, wo ich für mich den Segen haben will und nicht um einzutreten in das Bundesverhältnis Gottes, wo ich zum Dienst da bin, wo ich da bin zum Dienen. Aber jeder, der dient, hat die Folgen, wie wir sie gesehen haben beim verlorenen Sohn, der nach Hause kommt. Er wird vom Vater gesegnet, weil er aufgibt dieses fremde Verhältnis und einzieht in das Bundesverhältnis der Gnade Gottes. So wollen wir Gebote halten, um den Segen zu erreichen? Wollen wir den Zehnten und alle Gaben geben, um Segen zu erreichen? Oder geben wir den, weil wir schon Kinder des Vaters sind? Wie wollen wir es tun? Weil wenn wir versuchen, das Gesetz und das Bundesverhältnis mit Gott aufzubauen in dem Irrtum unseres Herzens, dann entsteht Religion. Dann entsteht die Konditionierung. Dann tue ich etwas, weil ich etwas erreichen will. Dann lande ich dort, wo der ältere Sohn gewesen ist. All die Jahre beim Vater. Er war nie weg. Und dennoch war er nicht mit dem Vater vereint. Wir wollen durchs Kreuz, durch die enge Pforte eingehen. Loslassen den Geiz, das Streben nach dem sogenannten Segen und wollen es um Gottes Willen erreichen. Und jeder, der um Gottes Willen alles tut, kann nicht sein, dass er nicht Segen oder dass sich das nicht vervielfacht. So ohne Änderung des Herzens, mit der Änderung der Motivation, wäre das Lesen dieser Schrift und das Einhalten besonderer Regeln umsonst. So, lasst uns das jetzt zu Herzen nehmen und uns vorbereiten für die nächste Stunde und uns prüfen. Weshalb tue ich, was ich tue? Woher kommt's? Will ich einen Segen erreichen? Oder will ich in ein Bundesverhältnis eintreten? Will ich Sohn sein oder Tochter? Oder will ich Segen haben? Geht es nach den Gaben des Vaters, die ich verfolge? Oder ist es der Vater, der mich anzieht, mit dem ich eins sein will? Dann ist der Segen inklusive, weil dort, wo die Liebe ist, ist alles reichlich. Nur dort, wo die Liebe nicht ist, ist der Fluch und die Trockenheit und die Regenlosigkeit, da ist kein Gedeihen. So, lasst uns unser Herz prüfen, weil wir wollen auf dem stehen und sehen, dass wir nicht etwas tun wollen, um etwas zu erreichen. Nein, wir wollen in das Bundesverhältnis mit unserem Vater eintreten, aus dem wir durch Adam weggekommen sind und so in der Ferne von ihm geboren sind. Und wir wollen durchs Kreuz, durch die Aufgabe des alten Lebens, in dieses Bundesverhältnis hineinkommen. Und in diesem Bundesverhältnis gibt es nichts als Segen, als Hülle und Fülle. Aber Nicht, weil ich Hülle und Fülle will, deshalb gehe ich in das Bundesverhältnis ein, sondern weil ich den Vater mag, weil ich es mag, zu geben, mehr als zu nehmen. So möge Gott uns da helfen, dass wir nicht in der Situation des daheimgebliebenen Sohnes bleiben, sondern in das Verhältnis eintreten, das alleine in sich den Segen trägt, nämlich das Verhältnis eines Kindes zu seinem Vater. Amen.